Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 1. Oktober 2021, gleich dem 9. Mai 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran toleriert die Präsenz Israels in der Nähe seiner Grenzen nicht und wird notwendige Maßnahmen ergreifen. Südkoreanischer Außenminister telefoniert mit Amir Abdullahian über gesperrten Gelder Irans. Khatib Zadeh: Iran akzeptiert keine weiteren Verpflichtungen außer Atomabkommen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran toleriert die Präsenz Israels in der Nähe seiner Grenzen nicht und wird notwendige Maßnahmen ergreifen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian sagte, Teheran werde die Präsenz Israels in der Nähe der Landesgrenzen nicht tolerieren und angemessene Maßnahmen gegen die Aktivitäten des Regimes ergreifen. Amir Abdullahian machte die Bemerkungen am Donnerstag, als er das Beglaubigungsschreiben des neuen Botschafters der Republik Aserbaidschan entgegennahm. Der iranische Außenminister betonte, dass die Länder das Recht hätten, in ihrem Hoheitsgebiet Militärübungen abzuhalten, um ihre nationale Souveränität zu wahren, und sagte, die Islamische Republik Iran duldet die Präsenz und Aktivitäten des zionistischen Regimes gegen seine nationale Sicherheit nicht und wird diesbezüglich alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Amir Abdullahian äußerte sich auch unzufrieden über die jüngste Misshandlung iranischer LKW-Fahrer und die Festnahme von zwei von ihnen durch aserbaidschanische Grenzschutzbeamte und äußerte sich bestürzt über die jüngsten negativen Äußerungen der Republik Aserbaidschan. Der neue aserbaidschanische Gesandte Ali Alizadeh forderte seinerseits gute und tiefe bilaterale Beziehungen zwischen Baku und Teheran. Er äußerte auch die Hoffnung, dass der jüngste Vorfall bald gelöst wird. Iran hat kürzlich Militärübungen im nordwestlichen Grenzgebiet des Landes abgehalten, das in Aserbaidschan auf Kritik stieß. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev sagte, er sei sehr überrascht von der Entscheidung Irans, Übungen in der Nähe der Grenzen seines Landes abzuhalten, und stellte den Zeitpunkt der Manöver in Frage. Südkoreanischer Außenminister telefoniert mit Amir Abdullahian über gesperrten Gelder Irans. Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass die Außenministerin des Landes ein Telefongespräch mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, über die gesperrten Gelder Irans in Südkorea geführt habe. Das südkoreanische Außenministerium teilte am Donnerstag in einer Erklärung mit, dass Chung Uyong und Hossein Amir Abdullahian telefonisch über die blockierten Gelder Irans in Südkorea und die Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA gesprochen hätten. Auf eine Frage von Amir Abdullahian, der verstärkte Anstrengungen zur Lösung des Problems der blockierten Gelder Irans fordert, sagte Chung: Seoul hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, einschließlich der Zahlung eines Teils seiner Schulden in Form von humanitären Gütern. Südkoreas Schulden bei Iran für den Kauf von Gaskondensat belaufen sich bei beiden Banken dieses Landes auf insgesamt 7 Milliarden Dollar, die seit September 2018 unter dem Vorwand der illegalen US-Sanktionen dort blockiert wurden. Trotz Reisen und Konsultationen zwischen iranischen und südkoreanischen Verantwortlichen hat sich seitdem aber praktisch nichts geändert. Die Islamische Republik Iran hat am Donnerstag auf Anordnung des obersten Führers der Islamischen Revolution die Einfuhr koreanischer Haushaltsgeräte nach Iran verboten. Khatib Zadeh: Iran akzeptiert keine weiteren Verpflichtungen außer Atomabkommen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, die Islamische Republik Iran wird über das Atomabkommen hinaus keine Verpflichtungen eingehen. Seit Khatib Zadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, der im Rahmen des Normandy for Peace World Forum nach Paris gereist ist, sagte der Zeitung Le Monde, Iran hat überprüft, wie die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Und diese Phase ist abgeschlossen, was bedeutet, dass die Gespräche definitiv stattfinden werden. Er fügte hinzu, die USA sind die Vertragspartei, die das Abkommen verlassen und einseitige Sanktionen verhängt hat. Das iranische Volk hat dadurch gelitten und Milliarden Dollar für die iranische Wirtschaft sind verloren gegangen. Und nicht nur Iran, sondern auch seine Verbündeten, die mit Iran Handel treiben wollten, wurden bestraft. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums ergänzte, dass die Amerikaner Sanktionen weiterhin als Instrumente und Hebel ansehen und hob hervor, keine der Verpflichtungen und Versprechungen der Europäer wurden erfüllt. Und dann machen sie sich Sorgen, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen JCPOA reduziert. Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass diese Bedingungen unterdrückerisch, wenn nicht unfair sind. Empfang des zionistischen Außenministers in Bahrain ist Verbrechen gegen arabische Welt. Der Sprecher der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas sagte, die Begrüßung des israelischen Außenministers durch das bahrainische Regime sei ein Verbrechen gegen die Interessen der arabischen Welt und eine Fortsetzung des Fehlers der Unterzeichnung eines Normalisierungsabkommens. Laut der Nachrichtenwebseite Arabi 21 vom Donnerstag sagte Hazem Rasim, der Sprecher der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, dass die Eröffnung der israelischen Botschaft in Manama mit der Ermordung einer palästinensischen Frau in der Al-Aqsa-Moschee durch die zionistischen Besatzermilitärs zusammengefallen sei. Die jüngsten Aktionen des bahrainischen Regimes hätten das zionistische Regime ermutigt, seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk fortzusetzen. Hazem Rasim fügte hinzu, die Hamas ruft alle aktiven Strömungen in der islamischen Welt dazu auf, sich gegen die Normalisierung der Beziehungen von arabischen Ländern mit dem Besatzerregime in Al-Quds, Jerusalem, zu positionieren, denn eine Normalisierung ist nur zum Vorteil des zionistischen Regimes. Der Besuch des israelischen Außenministers Yair Lapid am Donnerstag in Bahrain wurde mit einer Welle der öffentlichen Empörung konfrontiert. Bahrainische Aktivisten lehnten den Besuch ab und forderten die Aufhebung aller Kompromissvereinbarungen mit Tel Aviv. Am 15. September 2020 wurde bei einer Zeremonie im Weißen Haus unter der Schirmherrschaft des damaligen US-Präsidenten Donald Trump ein Normalisierungsabkommen zwischen Tel Aviv, Abu Dhabi und Manama unterzeichnet. Abdus Salam: Derjenige, der Frieden will, muss den Krieg beenden und den Jemen verlassen. Der Sprecher des Verhandlungsteams der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung sagte, dass jeder, der Frieden wolle, den Friedensprozess akzeptieren müsse, einschließlich der Beendigung der Aggression und der Aufhebung der Belagerung sowie den Abzug seiner Truppen aus dem Jemen. Sein Land sei in der Defensive und habe niemanden angegriffen, twitterte Mohammed Abdus Salam, Sprecher und Vorsitzender des Verhandlungsteams der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung. Abdus Salam fügte hinzu, das jemenitische Volk fordert sein volles Recht auf Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit. Und es wird nicht mit weniger als diesem legitimen Recht zufrieden sein. Und es sind die Aggressoren, die die Niederlage akzeptieren und den Jemen verlassen müssen. Kürzlich sagte der jemenitische Premierminister Abdelaziz bin Habtur, dass die saudisch geführte Koalition den Krieg gegen den Jemen verloren habe und nach einem geeigneten Ausweg suche, um etwas von ihrem verlorenen Ruf zurückzugewinnen. Saudi-Arabien und seine Verbündeten konnten ihre Ziele seit dem Beginn ihrer Angriffe im März 2015 aufgrund des Widerstandes des jemenitischen Volkes nicht erreichen. Durch ihre Angriffe wurden tausende Zivilisten getötet, die Infrastruktur des Landes stark zerstört und das jemenitische Volk mit Hunger und dem Mangel von lebensnotwendigen Gütern konfrontiert. Türkische Truppen ziehen sich aus Süden Idlibs zurück. Einige türkische Medien berichteten über den Rückzug der türkischen Streitkräfte aus dem Süden in den Norden von Idlib, Syrien. Einem IRIB-Bericht aus Ankara zufolge haben sich die türkischen Truppen nach dem Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sochi von ihren Stellungen im Süden von Idlib zurückgezogen. Der türkische Fernsehsender HBR zeigte Bilder des Gebiets Jabal al-Zawiya südlich von Idlib, wo keine türkischen Streitkräfte oder mit dem Land verbundene Elemente zu sehen waren. Bisher hat keine offizielle türkische Person die Nachricht bestätigt oder dementiert. Die türkische Armee hat vor mehr als 2 Jahren unter dem Vorwand der Terroristenbekämpfung Gebiete in Syrien besetzt und immer noch sind türkische Soldaten in diesen Gebieten präsent. Die illegalen Angriffe der türkischen Armee auf Syrien wurden vom syrischen Volk und der syrischen Regierung sowie von der internationalen Gemeinschaft verurteilt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Bundestagswahl in Deutschland. Über die Spitzenkandidaten, Einflüsse des Kartellsystems auf deutsche Politik und weitere Aussichten sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den 4. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, 16 Jahre lang hat Deutschland ein CDU-Mitglied geführt. Wenn Sie nun auf diese 16 Jahre zurückblicken, was fällt Ihnen am meisten auf? Was ist die Bilanz dieser, der alten Bundesregierung?
Eine Bilanz, wie sie ja in der Vergangenheit schlimmer nicht war. Das ist schon erstaunlich. Frau Merkel hat messbar Jahr für Jahr, meistens in den Sommerferien, etwa ab 2009 die Demokratie in Deutschland Schritt um Schritt um Schritt untergraben und Deutschland in eine Art Polizeistaat verwandelt. Was ich Ihnen hier sage, mag Ihnen vielleicht komisch und ungewohnt vorkommen, aber erinnern Sie sich vielleicht an die Szenen auf den Berliner Straßen und anderswo, wo die Polizei offen, illegal gegen einzelne Demonstranten mit für in Deutschland unvorstellbarer Gewalt vorgegangen ist und hat dies auch sehr offen getan. Da gibt es Bilder, wie Frauen mit dem Kopf auf die Straße geschleudert wurden. Ein einzelner großer blonder Recke hat unter den Polizisten hat auch 3-4 Demonstranten übereinander auf die Straße geschleudert, durch Kraft und Größe einfach. Das ist eine nackte Gewaltausübung, die durch keinerlei Aktionen der Demonstranten, die in Deutschland grundsätzlich eher friedlich sind, bis auf kleine Ausnahmen am Rande, und die hatten da nicht stattgefunden, das ist etwas, was völlig unprovoziert war. Es hat bei den blutigen Übergriffen, bei denen ja auch mindestens ein Mensch ums Leben gekommen ist durch einen Herzanfall, im Zuge der brutalen Polizeimaßnahmen, muss man sagen, ist also praktisch an den Polizeimaßnahmen mit einer kränklichen Grundkonstitution gestorben. Hier hat es keinerlei dienstrechtliche Untersuchungen gegeben. All das hat die Bevölkerung sehr wohl zur Kenntnis genommen. Da ist ein gewaltiger Graben zwischen Polizei und den Menschen entstanden. Polizisten, die gesagt haben, ich mache diesen kriminellen Mist nicht mehr mit, und haben das öffentlich kritisiert, was ihre Kollegen da machen, haben ihren Job verloren, wurden suspendiert. Einer ist mir besonders in Erinnerung, Fritsch. Das sind die Dinge. Wir haben zu viele verbotene Demonstrationen. Wir hatten Millionenzahlen an Demonstranten und die Medien haben gewagt zu schreiben, es seien 17.000 gewesen. Also es gibt einen wachsenden Kreis von Menschen in Deutschland, der entfernt sich letztlich von unserem System, möchte ich einmal sagen, und fühlt sich da weder aufgehoben noch vertreten, noch auch, wie soll man sagen, lebensfähig untergebracht. Denn wir haben ja eben auch die Bedrohung durch Corona-Zwangsimpfungen. Gerade gestern Nacht habe ich wieder einen Beitrag von unserer Wissenschaftlerin, Frau Dr. Kahler, hochgeladen, wo eben klar wird, dass das, was jetzt im Moment hier debattiert wird, mit der Pandemie der Ungeimpften, eine reine Zahlenverfälschung ist. Und dann erinnert sich ein Data Mining studierter Fachmann, der auch noch bei der Bundeswehr-Uni studiert hat, an Lügen, die er zur Zeit der SPD-Grünen-Regierung den Minister hat erzählen hören, während sein Stab die korrekten Angaben, nämlich zum Balkankrieg, veröffentlicht hat, dass es dort keine Konzentrationslager gibt und so weiter. Und der Minister hat das immer erklärt, es gibt Konzentrationslager auf dem Balkan. Das war der deutsche erste Truppeneinsatz im Ausland. Diese Art Dinge passieren hier auf laufendem Meter in Deutschland und das Klima wird immer schlechter, die Maßnahmen immer absurder und die Arbeitnehmerrechte wie auch die Patientenrechte sind ausgehöhlt. Das Grundgesetz gilt nicht mehr und das ist alles eine furchtbare Bilanz der Merkel-Zeit. Sie hat mitgemacht, um Syrien, den Verbündeten ihres Landes kaputt machen, zu helfen von innen. Sie hat mitgemacht, dass die Flüchtlinge nicht mehr in Landes-, in Heimatnähe, also in Jordanien, Libanon und so weiter, untergebracht werden konnten, weil die UNO rechtzeitig sozusagen für eine geplante Massenmigration von Syrern durch ganz Europa bis nach Deutschland, weil das gebraucht wurde, hat man da die Hilfsgelder so gestrichen, dass man in den Lagern nur noch sterben konnte. Und das sind alles Dinge, da ist Frau Merkel tief verwickelt. In ihrer Amtszeit war die größte, Geheimdienstagentenkonzentration ausgerechnet auf öffentliche Mitteilung des Chefs des Bundesnachrichtendienstes damals in Syrien untergebracht. Ohne jeden Parlamentsauftrag, ohne jede Absicherung nach innen, selbstverständlich ohne Wunsch und Willen des deutschen Volkes und solche Dinge mehr. Also der Einsatz der Migrationswaffe mit etwa 2 Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, auf einen Streich 2015 und 16, darunter 100.000, so sagen unsere Polizeiquellen, erwiesene Häuserkämpfer, Kopfabjäger, Schlechter, sonst irgendetwas, diese Kriminellen laufen hier rum, sind teilweise gar nicht registriert. Deutschland hat in der inneren Sicherheit komplett und katastrophal verloren während des Merkel-Regimes. Und das gleichzeitig mit der großen Unsicherheit. Jahrelang hatte man die Polizei ausgedünnt, Polizeiwachen gestrichen, die Männer zusammengelegt, die Beamten in größeren Einheiten und organisiert wie in einer Firma. Ja. Das sind die Klagen, die die Polizei mir zum Teil auch persönlich gegeben hat. Der Wirtschaft ging es nicht besonders gut in dieser Zeit. Immerhin nicht so schlecht, aber wem es schlecht ging, das sind die Arbeitnehmer. Die Armut hat in Deutschland erheblich zugenommen, um mehrere Prozentpunkte auf knapp unter 20%, die arm sind. Und wir wissen ja, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung nichts besitzt, was ein Gerichtsvollzieher mitnehmen könnte. Das muss man sich auch einmal klar machen. Dieses alles hat Frau Merkel in ihren 16 Jahren zu verantworten gehabt. Dazu eben ausländische Truppeneinsätze, die sehr fragwürdig waren immer, zum Beispiel der Einsatz in Afghanistan, wo jetzt so getan wird, als sei das irgendwie eine Fehlkalkulation der letzten Monate, wobei jeder Kenner, mich natürlich eingeschlossen als Experten, weiß, dass der ganze Einsatz von vornherein Mist war. Und Frau Merkel hat ja auch, da erinnern wir uns gut, vor ihrer Wahl zur Kanzlerin, deswegen wurde sie ja auch Kanzlerin, den amerikanischen Freunden und Partnern geschrieben, unter ihrer Kanzlerschaft wären die Deutschen auch mit in den Überfall gegen ihr Nachbarland, den Irak, nämlich gezogen. Und das sind natürlich alles Dinge, die muss man sich jetzt nun einmal vor Augen halten. Frau Merkel kam dann 2005 ans Ruder. Denkbar knapp, kann man nur sagen. Und auch auf klare Hilfe der Kartellmedien, so wie die Kartellmedien jetzt den Kandidaten Scholz von der SPD unterstützt haben. Und ich will vielleicht zum Schluss noch etwas sagen, was wir jetzt zu erwarten haben. Das ist ja dieses. Die CDU hat regiert als als die Migrationswaffe, wenn man die amerikanische Harvard-Professorin Kelly Greenhill zitieren soll, die darüber ein hervorragendes Fachwerk geschrieben hat, was eigentlich Politik mit Flüchtlingen treibt, dass das Absicht ist und dass das wie eine Waffe eingesetzt wird. Und eindeutig wurde die Kartell-Migrationswaffe gegen Deutschland eingesetzt. Das sind Dinge, die eben Frau Merkel gemacht hat als Kanzlerin der CDU, die als etwas patriotischer und heimatverbundener gilt sozusagen als andere Parteien. Während wir jetzt eben unter den Sozialdemokraten immer solche Änderungen in der Politik haben, die Klientel dieser Partei beschädigen, also eher die weniger finanziell ausgestatteten Schichten der Bevölkerung. Wir werden also in der SPD-Regierung jetzt mit klaren sogenannten sozialen Einschnitten, also mit Verschlechterungen im Geldbeutel der einfachen Menschen zu rechnen haben, so wie es auch unter dem SPD-Vorgänger Schröder der Fall war, als damals ja eine rot-grüne Regierung uns regiert hat und eben Herr Schröder dieses berüchtigte Hartz-IV-Sozialhilfesystem eingerichtet hat und hat zunächst alle, die da hineingerutscht sind, vollkommen ausbluten lassen. Die mussten alles abgeben, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Wohneigentum, wenn die arbeitslos waren, waren sie fällig. Und das und kamen in diesen Hartz-IV-Bereich, also hatten ihr Sozialjahr sozusagen hinter sich und hatten dann keinen Job gefunden und die Situation war schlecht, dann wurden sie arm gemacht. Ja. Hat übrigens auch mich persönlich getroffen, sehr interessant. Ja. Doppelt studiert, 4-5-sprachig, aber kein Job in Deutschland, nicht wahr? Das ist ja nur so nebenbei, ich will mich da gar nicht in irgendeiner Form nach vorne spielen. Jetzt aber also neue soziale Einschnitte, weil wir eine sozialdemokratisch geführte Regierung haben, damit müssen wir rechnen.
Herr Hotzel, lassen Sie uns zum Schluss auch auf die Politik der künftigen Bundesregierung eingehen. Wird sich diese Politik unter einem SPD-Kanzler ändern?
Nein, damit ist nicht zu rechnen. Unsere Außenpolitik wird ja, wie auch die meiste Innenpolitik, nicht in Berlin gemacht, sondern woanders. Also wenn Sie zum Beispiel hoffen, dass wir jetzt, wie soll man sagen, eine etwas iranfreundlichere Politik betreiben oder dass mit Russland besser umgegangen würde, mit Russland möglicherweise, weil der ehemalige Kanzler Schröder immer noch eine gute Verbindung hat mit dem russischen Präsidenten Putin, der vielleicht noch viel länger im Amt bleibt und ja auch im Gazprom-Aufsichtsrat, also bei der größten Energiefirma, ein wichtiges Wörtchen mitzureden hat. Das sind Dinge, da könnte noch vielleicht ein wenig Positives passieren, aber nicht viel. Das muss man auch sagen. Die Schröder-Zeit ist einfach zu Ende. Scholz ist ein ganz anderer Mann. Aber gegenüber dem Iran, da sehe ich auch nur die üblichen frommen Sprüche und keine gute Aktion. Das ist so ein Punkt. Ich rechne nicht damit, dass sich wesentlich etwas verändert. Ich rechne zum Beispiel auch nicht in Palästina mit irgendwelchen Aktionen, die dazu führen könnte, dass das Konzentrationslager Gaza einmal seinen Belagerungsring in irgendeiner Form überwinden könnte und könnte eine Normalversorgung der Bevölkerung dort erhalten. Sehe ich keine Chance. Und das sind die traurigen Dinge, die wir hier tatsächlich klarstellen müssen. Auch ist der künftige Kanzler Scholz, wenn er das dann wird, ja buchstäblich erpressbar. In Deutschland ist ja in der Politik Erpressbarkeit ein Qualifikationskriterium. Wenn Sie als Politiker nicht erpressbar sind, dann bekommen Sie Jobs nicht, weil man sie nicht beherrschen kann. Das ist vollkommen absurd, aber tatsächlich eine gefährliche Tatsache. Und der künftige Kanzler Scholz ist aus seiner Finanzministervergangenheit und aus seinen Finanzgeschäften, seiner Hamburger politischen Vergangenheit schwer vorgezeichnet und kann jederzeit in den Rücktritt gedrängt werden, wenn die großen Medien es unternehmen wollten, die Fakten vor den Menschen in Deutschland auszubreiten. Und weil dies nicht passiert ist, wird er jetzt gewählt. Und wenn es passiert, dann gibt es wahrscheinlich einen größeren Kladderadatsch und ein Misstrauensvotum oder eine Abwahl. Dann jedenfalls wird es sehr unruhig in Deutschland. Das kann also jederzeit passieren, nach Wunsch und Willen der Medien. Das sind die traurigen Tatsachen.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Schorock.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zum Reisejournal Mit uns durch Iran. Die Markazi-Provinz war letzte Woche unser Ziel. Heute möchten wir die Stadt Arak etwas näher betrachten. Der Großraum Arak hat eine Fläche von über 7000 Quadratkilometer und liegt 1800 Meter über dem Meeresspiegel. 1227 im Mondkalender, etwa 1812, wurde der Grundstein während der Herrschaft des Katscharenkönigs Fath Ali Shah gelegt, zunächst als Kriegsbastion mit dem Namen Sultan Abad. Dort wurde die iranische Armee ausgerüstet und reorganisiert. 1272 im Mondkalender blühte sie auf, Händler und Handwerker siedelten sich dort an, sodass sie Anfang des 14. Jahrhunderts im Mondkalender zu den wohlhabenden Städten Irans zählte. Zahlreiche in- und ausländische Unternehmen waren hier tätig. 1316 im Sonnenkalender wurde die Stadt in Arak umbenannt. Das Klima in Arak ähnelt das dem zentralen Hochplateau Irans, kalte, feuchte und lange Winter und warme, kurze und trockene Sommer. Die Berge des Flachlands und der Miransee um Arak beeinflussen das Stadtklima. Die Region ist warm und hat wenig Niederschläge, doch diese, die sich in Form von Schnee zeigen, bleiben auf den höher gelegenen Regionen erhalten. Im Frühling und im Sommer entstehen durch die Schneeschmelze zahlreiche Quellen und Bäche. Im Westen und Südwesten von Arak fließen viele Flüsse, unter anderem Tavandashtrut, Kuhrud und Soruk. Trotzdem sind diese, wie auch in vielen anderen Regionen Irans und besonders im Zentrum des Landes, im Vergleich zum Grundwasser nicht von großer Bedeutung. Im Osten von Arak liegt das Naturschutzgebiet Haftot Rolle, auf Deutsch etwa 70 Gipfel mit 83 Hektar Fläche. Die Region galt schon immer als Jagdgebiet, da die Fauna da sehr üppig ist. Ein Relief auf einem Felsen aus der Zeit der Katscharen befindet sich neben der Chishme-Chakob. 70 Gipfel verfügt über 200 Pflanzen- und Vogelarten wie Rebhühner, Tauben, Aasgeier, Falken und viele andere Vogelarten sowie tausende Böcke, Steinböcke und Rehe. Die Region gilt als eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Irans. Die Industriestadt Arak und der Ausbau verschiedener Industriezweige wie Metall, Chemie, Textil Bau- und Nahrungsmittelindustrie und dazu die geografisch günstige Lage, die als Knotenpunkt zwischen wichtigen iranischen Städten gilt, ziehen aus allen Landesteilen Auswanderer an. In den letzten 2 Jahrzehnten hat die Bevölkerung enorm zugenommen. Aufgrund der Bedeutung, die die Stadt seit ihrer Begründung genossen hat, verfügt sie zahlreiche historische Denkmäler und Bauwerke. Beispiele dafür sind der Bazar-Komplex, das 4-Jahreszeiten-Bad, die Imamzade-Hussein-Grabstätte und die Grabstätte Pir Murad Abad. Schauen wir uns einige dieser Werke näher an. Der Bazar ist auf 14 Hektar Land gebaut worden. Er präsentiert ein wertvolles Beispiel aus der Architektur des 13. Jahrhunderts im Mondkalender. Darin zeigt sich die Entwicklung des Städtebaus in Iran. Der Bazar bildet den ursprünglichen Stadtkern. Die Geschäfts-, Wohn- und Dienstleistungsviertel bestehen aus Moschee, Bad, Schule, Karawanserei und Wasserspeicher. 2 Straßen kreuzen sich im Bazar. Eine Nord-Süd-Achse mit 720 Meter Länge und 2 Eingängen an den 2 Enden und eine Ost-West-Achse mit 200 Meter Länge und 8 Gassen und Eingängen an den 2 Enden. Die 2 Achsen treffen sich im bekannten Viertel Chorsuch, wo sich ein Steinbassin befindet. Der Bazar war schon immer der Umschlagsplatz der Stadt und spielte eine besondere Rolle in der Wirtschaft, der Dorf- und Stadtfamilien. Typisch für die iranischen Bazare ist die Zuteilung verschiedener Handwerke in gesonderten Teilen des Bazars. Das gilt auch für den Bazar in Arak. Der Handel mit Teppichen und Rohstoffen dafür findet großen Anklang in diesem Bazar. Die Architektur ist bedacht, daher wurde auch die Beleuchtung und Belüftung des Bazars bedacht. Ziegel und Holz spielen ihre eigene Rolle bei der Gestaltung mancher Bazarteile. So kommt auch die Ästhetik nicht zu kurz. Das Dach besteht aus Kuppeln, in jeder Kuppel ist ein Schacht angebracht, der sowohl der Luft als auch Lichtzufuhr dient. Durch die Bauweise ist es im Sommer sehr kühl und im Winter angenehm warm im Bazar. Das Museum für Handwerkkunst befindet sich ebenfalls im Bazar. Es ist neben einer Bazargasse, einem alten und historischen Gebäude, das Hassanpur-Haus, untergebracht. Das Haus wurde 1976 als Nationaldenkmal registriert. Die Sepahdor-Schule gehört zu den wichtigen Bauten aus der Zeit der Katscharen. Es wurde gleichzeitig mit dem Bazar gebaut. Sie gilt als erste Theologieschule in Arak. Zahlreiche Studenten lernen hier Rechtslehre und islamische Wissenschaften. Der Stil gleicht weitgehend den Schulen der Safavidenzeit. Sie besteht aus Moschee, Wasserspeicher und anderen Dienstleistungsmöglichkeiten. Das Gebäude verfügt über 2 Türen. Eine davon führt zum Bazar, zudem befindet sich ein relativ großer Vorhof dort, in dessen Mitte ein großer Steinbassin liegt. Ein anderes anmutiges Baudenkmal Araks ist das 4-Jahreszeiten-Bad, das gegen Ende der Katscharenzeit gebaut wurde und als Nationaldenkmal registriert wurde. Die Benennung beruht auf dem Muster, die auf den 4 Wänden und angemessen der Jahreszeiten aufgetragen wurden. Das Gebäude ist von seiner Architektur her außergewöhnlich. Die Fläche beträgt mehr als 1600 Quadratmeter.
Das Bad gilt als das größte Bad in Iran. Alte Bäder in Iran verfügen über eine interessante Architektur. Für gewöhnlich tritt man zunächst in einen großen Vorraum, in dem die Kleider und Gegenstände der Besucher aufbewahrt werden. Dieser Vorraum ist meistens mit schönen Kachelarbeiten verziert worden. In dem Bad in Arak sind Kacheln mit 7 Farben angebracht worden. Die Kuppel liegt auf 8 Säulen, ebenfalls mit schönen Kacheln, mit Blumen und Sträuchermustern verziert. Später wurde das Gebäude in ein Museum umgebaut. Dort werden historische Gegenstände wie Tongefäße, Münzen aus verschiedenen Zeitaltern, unter anderem aus der Zeit der Katscharen, handgeschriebene Bücher und Manuskripte, Messinggefäße und Kupferstiche, alte Badutensilien, Krüge, Spinnräder, ein Teil des historischen Mihrabs der Freitagsmoschee und Webstuhl und Werkzeugen ausgestellt. Unter den Handwerkskünsten in der Provinz Markazi genießt der Teppich besondere Popularität. Arak ist eines der 4 großen Zentren für die Teppichweberei, obwohl erste seit fast einem Jahrhundert. Weil dort Teppiche hergestellt werden, genießt sie großen Ruhm. Die Teppichknüpferei begann während der Katscharenzeit in Arak. Die Entwicklung hatte im Vergleich zu anderen iranischen Städten ein weitaus höheres Tempo. In Arak werden 3 Teppichsorten gewebt: Moshk Obak, Mahal und Soruch. Unter den Teppichen ist der Soruch von höherer Qualität. Diese verfügen über anmutige Muster, die das ganze Teppichfeld bedecken. Als Material dient Ruhrwolle. Die Knoten sind klein und eng. Das Soruch-Dorf befindet sich 30 Kilometer im Nordwesten von Arak. Abenteurer wie Hamdullah Mustofi und Yarute Hemavi haben im 12. und 13. Jahrhundert darüber geschrieben. Heute genießt das Dorf aufgrund der Qualität seiner Teppiche Weltruhm, soweit das Soruch heute zu einer Marke geworden ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Hallo liebe Hörerfreunde, wir sind heute mit der 2. Folge der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Wie Sie wissen, hat Ernährung einen großen Einfluss auf die körperliche und seelische Gesundheit eines Menschen. Heute befassen wir uns mit dem Thema Ernährung aus der Sicht des Islam. Bleiben Sie also dran. Die Weltgesundheitsbehörde WHO ist der Meinung, dass nicht nur körperliche Leiden und Behinderungen ein Maßstab für die Gesundheit sind, sondern auch seelische und soziale Entspannung sehr wichtig für einen gesunden Menschen sein kann. Mediziner und Forscher haben auf verschiedene Art und Weise die Rolle der Ernährung auf die Gesundheit untersucht. Früher war man der Meinung, dass Ernährung keinen Einfluss auf Krebserkrankungen habe, aber heute wurde bewiesen, dass die tägliche Nahrung eine sehr wichtige Rolle auf die Entstehung oder Vorbeugung dieser Krankheit haben kann. Da unser Körper vor allen Dingen Nahrungsmittel benötigt, kann gesagt werden, dass ein Drittel der Krebsfälle auf die Ernährung zurückzuführen sind. Die Ursache von Krebsleiden auf der ganzen Welt ist deshalb, Experten zufolge, auf Veränderungen bei den Essgewohnheiten, auf die Städteentwicklung sowie den vermehrten Genuss von Fertigkost zurückzuführen. Im Koran wurde betont, dass der Mensch das größte göttliche Wesen ist und sich von anderen Lebewesen unterscheidet. Der Vorteil eines Menschen ist, dass er seelische und spirituelle Besonderheiten besitzt. Der Heilige Koran und die Überlieferungen sprechen von einem Einfluss der Ernährung auf moralische und seelische Ebenen und auch auf die Zukunft. Sie weisen den Menschen an, außer auf körperliche Aspekte auch auf seine seelischen und spirituellen Besonderheiten zu achten. Laut Überlieferungen und Versen im Koran braucht die menschliche Seele sowie der Körper eine ausgeglichene Ernährung. Daher spricht Gott in seinem heiligen Buch von gesundem und gereinigtem Essen, damit auch die menschliche Seele gesund und rein bleibt. So sagt Gott in einem Vers der Sure Al-Abbas, der Mensch soll auf seine Nahrung achten. Dieser Vers scheint auf den ersten Blick ein einfacher Satz zu sein, aber er beinhaltet wertvolle Punkte. Dr. Sayyid Reza Paknejad erwähnt in Bezug auf diesen kurzen Vers in seinem Buch »Die erste Universität und der letzte Prophet« etwa 20 gute und interessante Aspekte. Einige davon sind, man wies den Menschen an, auf sein Essen bzw. seine Nahrung zu achten. Damit soll er aufmerksam gemacht werden, dass seine Nahrung rein, sauber, halal und auch essbar sein soll. Er soll nachdenken, ist das, was ich esse, für meinen Körper gesund oder nicht? Und welche Auswirkungen kann diese Nahrung auf mein Benehmen und meine Seele haben? Man soll aber auch auf die Hygiene der Nahrung achten. Und dieses genaue Hinschauen soll den Menschen dazu bewegen, dass er sich Gedanken macht, wie das alles eigentlich entstanden ist und welche Rolle das Schöpfungssystem hat. So kann er gleichzeitig sein Wissen erweitern. Forschungen und Untersuchungen haben gezeigt, dass verschiedene physiologische Strukturen des menschlichen Körpers unterschiedliche Nahrungsmittel benötigen. Nun machen wir sie auf die Verse 27 und 32 der Sure Al-Abbas aufmerksam. Darin weist Gott die Menschen an, nützliche und unterschiedliche Gaben zu sich zu nehmen. So heißt es zum Beispiel: Dann ließen wir darauf, auf der Erde, Getreide wachsen, sowie Weinstöcke und Gemüse und Olivenbäume und Dattelpalmen und dicht bewachsene Gärten und Obst und Futter als Verbrauchsgut für euch und eure Tiere.
In diesen Versen sind die gesunden Nahrungsmittel genannt worden. wie Getreidekörner, Obst und Gemüse sowie Oliven, die sehr vitaminreich sind und aus denen ein gutes Öl gewonnen wird. Auch die Weiden wurden erwähnt, auf denen man Tiere wie Schafe und Kühe weiden lässt, damit man später deren Halalfleisch verzehren kann. Interessant ist, dass vor 1400 Jahren schon der Heilige Koran die Menschen auf dieses Thema aufmerksam machte und heute Mediziner und Forscher sich ebenfalls damit beschäftigen. Immer öfter wird betont, wie wichtig die ganze Nahrungsgruppe für die körperliche Gesundheit ist. Im Heiligen Koran wurde 49 Mal von pflanzlichen Nahrungsmitteln gesprochen und 16 Mal von Fleischkost und Tierprodukten. So wurde im Koran die vegetarische Ernährung im Vergleich zu den anderen Nahrungsmitteln 3-mal so oft erwähnt. Und wenn wir die heutigen wissenschaftlichen Forschungen betrachten, so sieht man, dass auch Ärzte den Grund vieler Krankheiten mit zu hohem Verzehr von Fleisch und Fett angeben und den Menschen für dessen geringen Genuss von Gemüse und Obst tadeln. Imam Sadiq alaihis salam missbilligte auch, dass man zu viel Fleisch isst. Er sagte, esst in der Woche nur einmal Fleisch und achtet darauf, dass ihr nicht zu viel davon verzehrt. Die Ernährungswissenschaft sagt in diesem Zusammenhang, wird zu viel Fleisch konsumiert, so erhält der Körper auch zu viel Eiweiß und dies schadet dem Stoffwechsel. Der Körper produziert dann für seine Energiegewinnung Harnsäure und mehr Urin und somit müssen die Nieren auch mehr arbeiten. Die erhöhte Harnsäure kann jedoch auch zu Gicht führen. Sogar Prophet Muhammad Salawatullah alaih wies schon darauf hin, verschiedene Nahrung zu sich zu nehmen und sagte in diesem Zusammenhang, ein gesunder Mensch soll bestimmte Diät meiden, aber nicht auf zahlreiche Nahrungsmittel verzichten. Im Islam wird in den Diskussionen um das Thema Ernährung die Frage Halal und Haram besonders behandelt. Diese Gottesreligion betont, dass man Halal-Nahrung konsumieren soll, denn dieses Essen ist eine reine Quelle und spendet uns die Energie, um auf den Weg Gottes zu gelangen. Haram-Gerichte und unreine Nahrung dagegen wirkt vernichtend und kann zu vielen moralischen, psychischen und sozialen Schäden führen. Imam Reza sprach, der Islam hat all das als Haram oder Makruh bezeichnet, was für die körperliche und seelische Gesundheit gefährlich ist und all die Nahrungsmittel, die für einen Menschen nötig sind, sind Halal oder Mustahab. Es gibt auch solche, die für die menschliche Seele und den Körper weder nützlich noch schädlich sind. Sie werden als Mubah bezeichnet. Ein weiterer Punkt ist, dass in unterschiedlichen Zeiten verschiedene Religionen einen besonderen Essplan anboten, damit die Moral unter den Anhängern gestärkt werden konnte. Zum Beispiel verzichten Buddhisten bis zu 24 Stunden auf eine Nahrungsaufnahme, um die Konzentration zu steigern und sich innerlich zu reinigen. In manchen anderen Gottesreligionen musste man viele Abstinenzen erdulden, um die Seele und die Moral zu stärken. Der Islam ist aber gegen jede Übertreibung und befürwortet eine ausgewogene Ernährung. Im Islam werden die Menschen angewiesen, reine Speisen und Halalgerichte zu essen. Außerdem soll man auf zu üppige Nahrung verzichten. Denn wie schon erwähnt, haben unterschiedliche Nahrungsmittel verschiedene Auswirkungen auf die Moral und Seele des Menschen. Die Ernährungswissenschaft setzt sich nur mit dem Einfluss der Nahrungsmittel auf den Körper auseinander, betrachtet aber nicht deren Einfluss auf Körper und Seele. In den nächsten Folgen werden wir das Thema Einfluss der Halal- und Haram-Nahrungsmittel auf Körper und Seele behandeln und auch über Forschungen der modernen Wissenschaft sprechen. Das Thema Ernährung besitzt einen besonderen Stellenwert im Islam, daher sind die dazugehörigen Programme alle im Rahmen der menschlichen und sozialen Gesundheit. In der Hoffnung, dass die heutige Folge Ihnen gefallen hat, bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.